Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört. Diese Folge habe ich auf der Prowein in Düsseldorf aufgezeichnet, im gläsernen Podcaststudio in Messehalle 16. Mein heutiger Gast kommt aus Georgien, dem Land, das für sich reklamiert, die Wiege des Weinbaus zu sein und auf mindestens 8000 Jahre Weinkultur zurückzublicken. Georgien liegt im Kaukasus, einer Region an der Grenze zwischen Europa und Asien. Es grenzt im Westen an das Schwarze Meer, im Norden an Russland, im Süden an Armenien und die Türkei und im Südosten an Aserbaidschan. Also eine nicht so ganz einfache Weltgegend. Diese Lage macht Georgien zu einem wichtigen Knotenpunkt zwischen ganz verschiedenen Kulturen, Handelswegen, schon immer übrigens. Es sind vor allem autochthone Rebsorten, die absolut faszinierend sind an diesem Weinland, aber auch bestimmte Methoden der Weinbereitung, zum Beispiel in Tonamphoren, sogenannten Quevris. Und last but not least für Genießer, die georgische Küche gehört für mich zu den absolut köstlichsten, was ich in meinem Leben bisher probieren durfte. Als ich im Sommer 2022 eine Weinreise nach Georgien unternehmen durfte, war ich doch ziemlich erstaunt, auf einem Weingut nicht weit von der Hauptstadt Tiflis auf einen deutschen Weinmacher zu treffen, einen Rheinländer, um genau zu sein. Und dieser Mann steht mir jetzt gegenüber. Es ist der Önologe von Chateau Mukrani, Patrick Honnef. Wie schön, dass du es einrichten konntest, lieber Patrick, in dem Messetrubel. Herzlich willkommen bei Die letzte Flasche.
Vielen Dank, lieber Clemens. Ja, gerne hier. Also ich komme nicht gebürtig aus Georgien, aber lebe schon 11 Jahre dort.
Genau.
Ja, die Heimat ist Bad Honnef, das ist richtig.
Wollte ich gerade sagen, ne? Dein Name weist ja auf deine Herkunft hin, die Stadt im Rhein-Sieg-Kreis. Das ist wirklich so, oder?
Ja, da kommen wir her.
Du warst aber dann in deiner beruflichen Karriere erstmal in Bordeaux. Seit 2014 bist du in Georgien auf Chateau Mukrani. Wie hat sich das ergeben?
Ah, wie das Leben spielt. Ich dachte auch nie, dass ich nach Bordeaux gehe. Also ich war ungefähr 10 Jahre in Bordeaux bei der Familie Neidberg, Château d'Aiguille in Castillon, Côte de Bordeaux. Irgendwann stand ich im Keller und erhielt einen Anruf von jemandem, der sich auch nicht groß vorstellte, der mich fragte, können Sie sich vorstellen, in Georgien zu arbeiten? Und war natürlich, ich denke, wie es geht den meisten Deutschen so, geografisch erstmal ein bisschen unsicher, wie ich das einordnen kann. Ja, wie war das nochmal? Konnte mich noch erinnern, erste Seite im Weinbaubuch Georgien, Wiege des Weins, aber das war es dann natürlich auch.
Ja.
Hat mich aber sehr fasziniert, das Ganze. Hab die Leute, die damaligen Besitzer in Paris getroffen, da hatten wir ein Restaurant, Deda. Und ja, das hat mich dann wirklich so fasziniert, dass ich da mal ein bisschen Consulting gemacht habe, Auditing, und habe mich ins Land verliebt in der ersten Reise ins Projekt. Und 2014 haben sie mich gefragt, ob ich nicht doch kommen möchte. Und
ja, haben wir dann kannst du nochmal sagen, was dich daran gereizt hat? Also die Exotik oder?
Ja, was hat mich gereizt? Das Potenzial des Landes. Es gibt starke spirituelle Vibrationen im Land, die mich fasziniert haben, aber auch eine Weinkultur, eine große Weinkultur, die durch die sowjetische Industrialisierung sehr gelitten hat und zerstört worden ist, wieder aufzubauen mit einem Investor, der auch die Motivation hat, es wieder aufzubauen. Und das fand ich sehr spannend. Bordeaux ist großartig, liebe ich immer noch. Aber wir versuchen, das Niveau zu halten. Und in Georgien versuchen wir, die Kultur wieder aufzubauen.
Der Begriff Chateau, der ist ja in Georgien eher nicht so verbreitet, eher in Bordeaux. Ja, bei Mukrani macht diese französische Anleihe aber durchaus Sinn. Ich erinnere mich, da steht wirklich ein Chateau, ein Schloss in neoklassizistischem Stil, Säulen, sehr schöne Fassaden. Also ein richtiges Schloss, wie kommt das dahin?
Ja, da muss man zurückgehen, so in die Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Georgien eine starke ökonomische Blüte, war ja Teil des imperialistischen Reiches, und wer hatte die Weingüter? Es war die Noblesse und die Kirche, so wie es auch in Deutschland war, in anderen Ländern.
Die Adeligen. Oh,
die Adeligen, ja. Genau, die natürlich auch sehr vernetzt waren in Europa, in Russland natürlich. Und es gab ein paar Familien, die sich damals sagten, jetzt wollen wir Georgien aber auch modernisieren, europäisieren vielleicht damals, was modernisieren hieß. Insofern ging auch der Gründer von Chateau Mukrani, der Ivan Muchambatoni Bragationi, ein Mitglied der Königsfamilie damals, nach Frankreich, was natürlich sehr Hype war.
Im 19. Jahrhundert.
Mitte des 19. Jahrhunderts. Und kam mit französischen Ideen zurück und hat dort dann ein Chateau das sehr, sag mal, italienisch-französisch beeinflusst wurde, gebaut, eine Kellerei, die sehr französisch-europäisch war, auch Rebsorten, Pinot Noir, Aligoté, mitgebracht und dann einen der modernsten Kellereien des Kaukasus gebaut hat, was damals dann schon auch sehr berühmt war. Und diese Idee haben wir natürlich fortgeführt.
Stell uns deinen Arbeitsplatz mal bitte etwas genauer vor. Also wo seid ihr? Ich habe es eben schon gesagt, ein bisschen in der Nähe von Tiflis, aber sag das nochmal genauer. Und wie groß seid ihr und seit wann gibt es euch wieder?
Das Weingut ist mit der Reblaus im Ende des 19. Jahrhunderts, hat auch seine Weinberge verloren, wie alle georgische Weinberge auch. Dann kam die Revolution, dann war es ein staatliches Weingut, eine Weinschule etc. Und ist dann in den Revolutionszeiten der 1990er Jahre zerstört worden. Und 2000 war es dann möglich, es zu privatisieren. Eine Gruppe von Georgiern und verschiedenen Ausländern haben gesagt, auch wir wollen diese Geschichte wieder auferleben lassen. Und das war die Wiedergeburt von Chateau Mouchani. Wir haben dann die Weinberge alle neu gepflanzt und ein komplett neues Konzept aufgebaut. Wir haben Jahre gebraucht, um das Anwesen wieder zu restaurieren, das schon sehr gelitten hatte unter dem Bürgerkrieg.
Sieht man heute nicht mehr unbedingt.
Ja, heute sieht man es nicht mehr. Wer da war, weiß, was der Arbeit dahinter steckt. Wir haben die alten Gewölbekeller auch Stück für Stück wieder aufgebaut. Also das war schon große, große Arbeit. Das ist ein Kulturerbe, ein georgisches. Also es ist nicht nur ein Weingut, ein Platz für Hospitality, sondern es ist auch ein Kulturerbe. Und ja, wir liegen ungefähr 45 Kilometer nordwestlich von Tiflis in einer Region, die heißt Kartli. Die meisten Leute, die wir schon von Georgien gehört haben, werden über Kacheti reden, über Ostgeorgien, ja, wo ungefähr 75% der Weingüter liegen. Wir sind aber in Zentralgeorgien, im Hochplateau, spielt sich in Georgien ja immer um die 500-600 Meter ab. Wir liegen auf 570 bis 630 Meter, Chateau Mouchani, in der Ebene und Hanglagen. Ja, es ist die Wiege des georgischen Königreiches und es gab früher sehr viel Weinberge in unserer Region. Die sind aber dann in den 80er Jahren vom Herrn Gorbatschow ausgerissen worden.
Anti-Alkoholismus-Politik, ne?
Ja, genau. Kommt ja wieder gerade, ne?
Wenn man es rausreißt, dann trinkt natürlich keiner mehr was.
Ja,
dass
ja,
die Leute
ja,
dann irgendwie Samagon machen und im Keller Zucker und Kartoffeln brennen, ne? Da wurde vielleicht nicht mitgerechnet. Und wie viele Hektar sind das jetzt heute?
Heute haben wir 102 Hektar. Sind sehr konzentriert auf georgische Rebsorten natürlich, vor allem auf regionale. Ja. Da muss man ein bisschen zurückgreifen. In der Sowjetzeit wurde alles sehr zentralisiert auf einige wenige Gegenden und auch Rebsorten. Und es ist echte Pionierarbeit gewesen, von 2000 alte regionale Rebsorten wieder zu beleben. Wir haben ja sehr viele autochthone Sorten. Mhm. Und heute, nach mehr als 20 Jahren, wissen wir, dass die regionalen Rebsorten unsere Identität sind. Und konzentrieren uns immer mehr darauf. Wir haben noch ein paar französische, die wir in an Cuvées verwenden. Aber ein Glück, würde ich sagen, hat Georgien sich entschieden, auf eigene autochthone Rebsorten zu setzen. Was sich, denke ich, mir heute auch im Trend beweist.
Bevor wir jetzt den Rebsortenschatz ein bisschen näher beleuchten, wird es Zeit, dass wir was ins Glas bekommen. Jetzt kommt der Moment bei die letzte Flasche, wo die Gäste ja das Getränk mitbringen. Eine letzte Flasche, eine besondere Flasche mit einer besonderen Geschichte vor allen Dingen. Ich bin natürlich gespannt, was du ausgesucht hast. Ja. Magst du mal einschenken am Mikro, damit man es auch hört, dass was ins Glas gluckert und wir hier nicht nur so tun?
Okay, also die letzte Flasche ist nicht ganz die letzte, aber einige wenige, vielleicht 50 Flaschen noch. Das ist eine Reserve, Schaffkapito. Das ist so unser Identitätsschlachtschiff im Rotweinbereich. Ja. Schaffkapito, sehr seltene Rebsorte in Georgien. In Georgien reden wir meistens über Saperavi. Richtig. Ja, Schaffkapito ist eine Kartli-Rebsorte, die sehr, sagen wir mal, an Pinot Noir oder an lange Nebbiolo erinnern möchte. Mhm. Durch die kirschigen, flaumigen Noten, durch die würzigen, süßholz-zimtigen Noten. Und natürlich in der Farb- und Tanninstruktur viel leichter ist als an Saperavi, der einen mag, mehr an einen Cabernet Sauvignon erinnern mag. Und ja, das hat eine bestimmte Geschichte, diese Flasche.
Ich rieche auch gerade, also einerseits natürlich so dunkle Beeren, so Brombeere, aber auch so Kakaoartiges, oder? So was süßlich dunkles.
Ja, so Süßholz, ein bisschen, Süßholz, was kommt, genau. Und das ist jetzt die Reserve, das ist schon das sind immer, sagen wir mal, limitierte Lagen auf einem sehr kalkhaltigen Terroir. Ja.
Aber die Geschichte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Die Geschichte des Schlafkapitel, also es war das Glück, dass die Gruppe der Leute, die die Weinberge neu bepflanzt hat, Anfang der 2000er, den Mut hatten, vergessene Rebsorten wiederzufinden, auch die Zeit, anzupflanzen, ohne zu wissen, ob diese Rebsorte überhaupt Weinmachpotenzial hat, gutes Potenzial. Ja, und es war sehr schwer, sie auf den Markt zu bringen, weil natürlich jeder auf Nasaperavi geschaut hat und ganz anderes Profil hatte. Ja. Also auch die Georgier selber, die ja auch sehr eingetrunken waren auf eine monotone andere Rebsorte.
Ja,
ja, und nach Jahren des Arbeitens, wo wir schon die Erfolge hatten, ja, diese Rebsorte ist interessant, dachte ich, okay, jetzt hat der Weinberg auch die Zeit und das Alter, 2015, das heißt ungefähr nach 15 Jahren, dass wir eine Reserve daraus machen können, und habe mich dann 2015 entschieden, dies auch umzusetzen. Das war jetzt der erste Jahrgang dieses Weins.
Okay, das ist jetzt ja, 10 Jahre gereifter Wein.
10 Jahre gut gereift. Ne? Ja. Und es war auch immer die Frage, kann diese Rebsorte altern? Ich glaube, im Glas haben wir was Schönes. Und ja, das Witzige war, ich meine, im Château Mouchani haben wir, sag mal, nicht nur, dass die Weine alle organisch zertifiziert sind, sondern ich nutze auch keine Reinzuchthäfen, das sind alles spontan vergorene Weine, um einfach Authentizität zu wahren und wiederzuspiegeln. Ja, es gab dann just in dem Jahr 2017, als ich alle Weine auf Spontanvergärung umgestellt hatte, auch die weißen Diskussionen mit dem Besitzer, der sich auf einmal in einer Sitzung an mich wendete und sagt, Patrick, wer hat Ihnen eigentlich erlaubt, die Rezeptur unserer Weine zu verändern?
Upsi.
Wo sich einige meiner Kollegen schon unterm Tisch versteckten.
Ja.
Und ich dem Moment aber frei genug war zu sagen, Sie haben mir das erlaubt. Sie haben mir sogar den Aufgabe gegeben. Und er war halt total also verblüfft, weil er sagte, wieso ich? Meine Freunde sagen mir, der Wein schmeckt nicht so wie vorher und es schmeckt Ihnen nicht so gut. Und ich sagte, ja, aber Sie haben mich halt gebeten, ein Premium-Weingut aufzubauen und auch den Leuten was Authentisches zu präsentieren, was mehr als ein Standardwein ist. Und ich habe die Entscheidung getroffen, die ich denke nötig sind, um dies zu machen. Ja, also es war eine sehr heiße Diskussion gewesen. Und ja, just nach diesem Abend, er hat es auch so akzeptiert. Ich habe gesagt, sie brauchen ein neues Konsumentenpublikum. Und damit werden wir die erschließen. Und wenn die Weine nicht verkauft werden, dann können sie mich entlassen. Und dann haben wir abends ein Abendessen gehabt und plötzlich kam er auf mich zu und sagte, also wir haben ja einige Diskussionen, Patrick, aber der Wein hier,
ja,
das ist ja fantastisch. Und das war dann der Reserve Schafcapito. Und dann ich sagte, ja, Herr Paulsen, das ist großartig. Und der ist auch spontan vergoren. Also somit war das Eis gebrochen,
ja,
und die Spontanvergärung war akzeptiert. Und ich denke, es ist auch der richtige Weg für uns, weil warum sollte man einen georgischen Wein trinken, ist ja auch die Frage. Ne? Mhm. Es gibt so viele Weine auf der Welt. Mhm. Wir waren verschwunden hinter dem eisernen Vorhang für lange, lange Zeit. Ich denke, die wichtigste aktuelle Entwicklung der Weinkultur nicht miterlebt und sie damit auch verloren. Und ich denke, es ist sehr wichtig, neben den autochthonen georgischen Rebsorten, die natürlich auch nicht leicht zu verkaufen sind, auch mal auf Authentizität zu setzen, keine Lambda-technischen Hefen einzusetzen, in denen ich alle Aromaprofile bilden kann, nachbauen kann in jedem Land der Welt.
Ja.
Ich denke, das trägt dazu bei, neben einem Quävri-Wein auch eine andere Rebsorte zu trinken und die Authentizität des großartigen Weinlands Georgien zu erleben.
Darauf stoßen wir auf jeden Fall schon mal an.
Gaumatius.
Auf dieses großartige Weinland. Sagst du es nochmal?
Ja, also der Toast auf Georgisch, ne? Ist Gaumagios.
Gaumagios.
Auf den Sieg, auf das Leben. Gagimatschow kann man auch sagen, das ist dann persönlich nur für dich, Clemens.
Auf meinen.
Ja, das ist halt
Wohl.
Das Wohl eher auf Georgisch.
Gastes. Sehr schön, ja, zum Wohl.
Also 2015er, 10 Jahre. Manche Leute haben mir behauptet, oh, Schafcapito hat nicht das Potenzial zu altern. Ich denke, er beweist das Gegenteil.
Er steht absolut frisch da. Er hat keine spürbaren Alterungstöne, finde ich.
Ja. Also mit die Tanninstruktur ist auch
balsamisch.
Genau, ja.
Das ist so ein einzigartiger Wein. Ich will jetzt gar nicht immer so vergleichen. Der schmeckt so wie ein Nebbiolo. Okay, daran denkt man, wenn man an die alten Weinregionen denkt, die man immer schon kennt. Aber wir wollen ja gerade mal an Regionen denken oder über eine Region sprechen, die viele einfach nicht auf dem Schirm haben. Deshalb sage ich mal, die schmeckt wie ein georgischer
Schafkapito.
Schafkapito. Heißt das eigentlich übrigens was?
Schafkapito. Schafkapito heißt der schwarze Ast, sagen wir die schwarze, weil das im Rebholz ist und ja.
Schwarzer Trieb
auch,
oder sowas.
Ja, und auch in der Farbe der Traube. Ja. So eine sehr alte Kartli-Rebsorte und du hast völlig recht, die Reserve ist sehr auf balsamischen Noten und der klassische Schafkapito, den wir haben, der ist mehr stramm, nicht so dicht. Das ist aber auch, was eine Reserve, denke ich, mir präsentieren muss. Mhm. Du merkst auch, viele Leute sagen, oh, Schafkapito, der hat eine leichte Tanninstruktur, kann ich nicht, wenn du jetzt merkst, er hat auch Masse. Pinot Noir kann auch altern, ne?
Genau, absolut, toll. Also das ist ja sozusagen der Eisbrecherwein, mit dem du die Spontanvergärung beim Chef durchgesetzt hast. Ja, ja. Aber was für Gefühle weckt das noch in dir, wenn du da auch mal an das Jahr zurückdenkst, 10 Jahre zurück, 2015, was kommt da so hoch?
Oh, vieles. Es war das zweite Jahr in Georgien. Es war ein sehr warmes Jahr, schönes Jahr, leichtes Weinbaujahr, nicht so wie die letzten zwei.
Ja.
Es kommt sehr viel hoch, weil es die Zeit der Veränderung war, die Zeit des Überzeugens, als ich nach Georgien kam. Es gibt sehr viele Stereotypen in Georgien und es war immer die Rede, ja, was macht der hier? Nur Georgier können georgischen Wein machen.
Natürlich.
Es hieß immer, ich habe sehr viel Veränderungen gebracht für die Menschen. Auch der organische Weinbau war eine große Veränderung. Ja. Und es hieß halt immer, ja, Patrick, nächstes Jahr machen wir das dann anders, wenn du dann noch da bist. Ja, also die waren schon nicht so ganz sicher, ob ich bleibe. Und es war echt harte Arbeit, gebetsmühlenartige Arbeit. Aber im zweiten Jahr hat man schon gemerkt, wie wir näher zusammenkamen und es sind fantastische Menschen in Georgien, die brauchen ja. Zeit, sich jemandem zu nähern und vor allen Dingen andere Ideen zu akzeptieren. Mhm. Aber danach es ist ein tolles, treues und wunderbares Volk. Und ja, 15 war so das zweite Jahr, wo es eigentlich echt richtig losging.
Ja.
Und das hat Spaß gemacht.
Für dich klar war, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Für dich klar war, das wird hier was Längeres. Oder war das noch nicht so klar?
Doch, da ich ja schon mal vorher, seit 2009 das erste Mal in Georgien war, mir war schon klar, ich will hier was aufbauen. Ich hatte ja auch genug Zeit, über das Weingut nachzudenken, über Georgien. Hatte schon klare Vorstellungen. Aber ja, es war dann auch so das zweite Jahr, wo ich wusste, es wird was Längeres werden. Ich bin nicht jemand, ich mache mir nicht immer Gedanken, wie lange es wird. Ich bin nicht so typisch deutsch darüber. Aber das hat sich schon angekündigt. Mit den Leuten gut verstanden. Es war auch witzig, im ersten Jahr 2014, das erste Schafkapito Weinmachjahr. Also das ist eine sehr spezielle Rebsorte. Nach dem Vergären denkt man nicht, was daraus werden kann. Und im ersten Jahr, da dachte ich, oh mein Gott, das Ding habe ich voll verhauen. Also die Koffer sind gepackt.
Ja.
Aber es ist eine sehr interessante Rebsorte, die halt das Altern braucht. Mhm. Wir sind ja immer noch weit davon entfernt, alles zu verstehen in Georgien. Ja.
Apropos verstehen, wir wollen auch ein bisschen mehr verstehen über den Weinbau in Georgien. Ein kleines Land, rund 4 Millionen Einwohner, ziemlich große Diaspora, auch viele Georgier im Ausland, ne? Was ein Vorteil ja auch irgendwie ist, um das zu vermitteln, weil überall sind irgendwie Georgier, die da die Fahne für hochhalten können. Wo überall wird Wein angebaut?
In Georgien? Eigentlich fast überall. Also ich meine, wenn man jetzt mal im Groben Georgien einteilen möchte, es ist ja mal 70% sind Berge. Die Landwirtschaft und der meiste Weinbau findet in den Hochtälern statt. Ostgeorgien, Kachetien, wunderbar am Fuße des großen Kaukasus. 3.000-4.000 Meter geht es direkt hoch. Fantastische Vielfalt von Terroirs. Das ist natürlich ja Hauptweinregion. Und ich würde sagen, bis vor 15 Jahren ist das, was auch die Georgier eigentlich richtig nur kannten, weil halt, wie gesagt, in der Sowjetzeit diese regionale Vielfalt verloren gegangen ist. Es ist aber ein Glück. Wein ist ein essentieller Bestandteil der Kultur. Das heißt, er hat in den Familienhöfen überlebt.
Ja.
Und von dort konnten wir wieder revitalisieren, oder können wir. Kartli natürlich, ist dann Zentralgeorgien.
Da, wo ihr seid, ne?
Genau, wo wir sind. Eine Region, die ja am meisten unter dieser, sagen wir mal, Anti-Alkohol-Kampagne in den 80ern gelitten hat. Mhm. Viele Weinberge, also lange Zeit waren wir eins von zwei Weingütern in Kartli. Jetzt gibt es mehr und mehr. Und dann kommt sehr interessant, spannend, da gibt es dann noch so eine vertikale Gebirgskette. Man kommt nach Westgeorgien. Ostgeorgien sehr heiß, Kartli mehr, sagen wir mal, schon kontinental, aber viel frischere Nächte. weniger heiß. Und dann kommt man nach Westgeorgien, sehr grün, ganz recht frisches Klima bis zum Meer, dann wird es eher subtropisch und Imereti, sehr spannende, Ratschau, sehr spannende Weinregion mit ihren eigenen Rebsorten. Also es gibt eine sehr gute regionale Vielfalt auf einer kleinen Fläche. Jeder,
also auch unterscheidbare Dinge.
Total ja. Anders. In Georgien fährt man über einen Hügel und ja. Ist in einer anderen Realität. Ja. Ja. Das ist halt extreme Diversität in Mikroklimata, Terroirs und dann auch eigene Rebsorten. Das macht es jetzt spannend. Und das Tolle ist, dass auch die Georgier entdecken ihre richtige Weinkultur neu. Weine, die sie vor 10 Jahren noch gar nicht kannten, die sie auch total verstörend fanden, weil sie natürlich ihr ganzes Leben nur ostgeorgische Weine, fantastische ostgeorgische Weine getrunken haben. Und dann kommt ein frischer, knackiger, säurestarker Westgeorgier auf den Tisch und dann sagen die, das ist halt Java, das ist so sauer. Und das ist halt toll. Das heißt, wir haben nicht nur im Ausland eine große Aufgabe, den Leuten Georgien zu erklären, ja. Die Vielfalt Georgiens und warum es die Ursprung des Weins ist. Es hat wirklich Weinbaupotenzial, sondern ja auch den Georgiern lassen wir ihre Weinkultur neu entdecken.
Ja, in der Sowjetunion war Georgien eben, das hast du auch schon zweimal kurz erwähnt, einer der Weinlieferanten dieses Riesenreichs. Also es ist einfach bestimmt worden. Ne? Also Armenien, Brandy Country. Da die müssen jetzt halt einfach mal aus ihren ganzen Reben Brandy müssen destillieren. Und Georgien, bitte Wein. Und zwar so viel wie möglich. Ne? Qualität war da doch eher, hat da doch eher gelitten. Aber seit der Unabhängigkeit 91, da ist Georgien unabhängig geworden, da erleben wir ja schon einen Neubeginn. Wie würdest du den beschreiben? Was ist da das
holprig.
Holprig.
Nee, also ja, hast du richtig gesagt. Armenien musste leiden. Wir wurden degradiert zum Cognac-Macher. Die entdecken gerade ihre Weinkultur total, neu, muss man sagen.
Letztes Jahr.
Auch ja, spannendes Thema auch. Ja. Georgien durfte Wein machen, aber nur wenige Rebsorten. Und wie du sagtest, das ging eher um Quantität als um Qualität. Haben wir in Deutschland auch mal gehabt, by the way. 70er Jahren waren nicht die goldenen Zeiten.
Ne? Keine Kritik, ne? Ich beschreibe nur, wie es war.
Ja, ist es. Ne? Aber natürlich gab es auch Bulgarien und Moldawien alles. Ja, aber das Berühmteste war schon Georgien. Ja. Weil die Russen halt Georgien lieben.
Ja.
Wenn man einmal zwischen Moskau und St. Petersburg mit der Bahn gefahren ist und flache Birkenlandschaften erlebt hat, dann weiß man, warum sie Russland, Georgien lieben, wegen der Esskultur, wegen der Landschaft, Charakter der Georgien, der Lebensstil der Georgier, der sehr lebensfreudig ist. Ja. Deswegen Georgien als das Weinland.
Neubeginn, also was mir 2022 bei meinem Besuch aufgefallen ist, überall moderne Keller. Also es gab einen großen Technologietransfer und wir haben eigentlich auch überhaupt keine fehlerhaften Weine probiert. Also das, was da rauskam, war gut.
Gut, ja, auf jeden Fall. Man muss das mal so sagen, wenn du über Qualität redest, bis 2006 war die Qualität der georgischen Weine kein dominantes Thema. Wenn man es mal so ausdrucken möchte, dann kam ein Glück, also katastrophal, aber ein Glück, das Embargo Russlands gegen georgische Weine. Man muss überlegen, dass fast 90% der Weine nach Russland gingen, weil sie halt nachgefragt haben und dann auf einmal nix.
Wegen schlechten Beziehungen.
Der Krieg kam ja 2008, aber es gab Gründe, die sie gefunden haben, die sagen, qualitativ ist es nicht mehr das, was wir wollen. Für 6 Jahre war die Tür zu, bis Ende 2013.
Ja.
Und das war natürlich ein Glück, das Momentum, wo man sagte, wir müssen jetzt auf die internationalen Märkte. Das heißt Qualität, da muss man Qualität kommen. Das war das Glück für Georgien, wieder auf Qualität zu kommen. Und ich meine, wenn ich überlege, als ich nach Georgien kam, gab es vielleicht 200 Weingüter auf 40.000 Hektar. Heute haben wir fast 2000, vielleicht mehr, 2000 Weingüter auf 50.000 Hektar. Das heißt, es hat sich unglaublich viel getan, nicht nur kulturell in Georgien. Also das Georgien, das ich erlebt habe 2009, 2014, es hat sich sehr viel getan. Also auch eine jugendliche, moderne, neue Generation. Und es hat sich dann auch die letzten 10 Jahre sehr viel getan, Investitionen. In der Qualität hat sich extrem viel getan, die letzten 6-7 Jahre. Auch in den Quevri-Weinen. Ich meine, das große Problem Georgiens war immer die Konsistenz in der Qualität, die auch jetzt noch viel gearbeitet werden muss. Aber das ist schon ein ganz anderes Niveau. Und die letzten Jahre gab es auch viele Hilfen, auch EU-Hilfen, neue Kellereien aufzubauen, zu modernisieren. Und das hat schon, also eine neue Generation und Investitionen haben sehr viel dazu beigetragen, dass die Qualitäten interessant sind.
Worauf kann Georgien aufbauen? Das ist ja vor allem dieser Rebsortenschatz, haben wir auch eben schon mal kurz angetippt. Also, ja. Dass man das auch revitalisieren muss. Wie steht es um die Wiederbelebung dieses Rebsortenschatzes? Sind das so einzelne Satelliten, die da vor sich hin basteln? Oder hat das Volk das irgendeinem größeren Plan?
Ja, ich denke, jedes Land, also es ist ein Glück gibt es ein staatliches Konservatorium, die sich darauf spezialisiert haben, die alten auch durch Ton. Man redet von 525, da sind aber viele dabei, die vielleicht keine Weinsorten sind, sondern eher Esssorten etc. Und vielleicht haben wir heute 30, 40 richtig revitalisiert. Also die daran arbeiten, das ist unsere, sagen wir mal, DNA, diese Weinberge, wo wir auch hingehen und gucken, was gibt es noch, außer dem, was wir schon haben. Dann gibt es natürlich noch, und das glaube ich, ist dann in jedem Land notwendig, ein paar Pioniere. Ja. Also Chateau Mouchani, wir sind Pioniere. Und das kann sich auch nicht jeder leisten, das zu machen. Auch auszuprobieren und zu pflanzen. Wir wissen alle, wir müssen erstmal finden, wir müssen multiplizieren, wir müssen pflanzen, wir müssen 3 bis 5 Jahre warten, um was im Glas zu haben. Und dann ausprobieren, hat das Weinmachpotenzial und dann hat es kommerzielles Potenzial. Ne? Das können sich eigentlich nur Pioniere leisten. Ja, da haben wir ein Glück, einige. Entweder ist man sehr klein oder man ist größer, um sich das leisten zu können, auch einen Misserfolg einzufahren. Viele andere müssen halt dann dem Trend folgen. Die meisten folgen dem Cazzitelli-Saperavi-Trend. Mhm. Aber heute sind wir schon in der Lage, wo auch die neu entdeckten Rebsorten auch kommerziell Erfolg zeigen. Und das ist dann interessant. Dann kann auch die breitere Masse auf den Zug aufspringen, den Rebsortenspiegel Georgiens und die Weinvielfalt multiplizieren. Und da sind wir heute.
Und diese Vielfalt ist ja eigentlich der Trumpf. Ja? Also dieses Wegkommen von Uniformität, nicht den 10.000. Chardonnay zu produzieren, sondern eben mit Lokalsorten zu arbeiten, mit dem Terroir auch vielleicht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Terroir. Ja. Also irgendwie die Böden doch stärker zu identifizieren, nicht einfach alles in einen großen Bottich zu schmeißen. und Regionalität, ne? Das ist eigentlich alles, was man für Storytelling auch braucht, nachher, wenn man die Weine vermarkten will, irgendwie jemandem in einer Weinbar einschenken will, der will eine Geschichte hören. Ne? Und dafür, all das hat ja Georgien.
All das, ja klar, Storytelling ist ein großes Potenzial. Ich meine, Wiege des Weins, das ist ein Glück keine erfundene Story. Ich meine, der Kaukasus hat großes Anrecht.
Es gibt verschiedene Regionen, die sagen, da hier könnte sie auch gestanden haben. Und ich finde diese Diskussion eigentlich so ein bisschen müßig, weil wo sie genau gestanden hat, werden wir nie herausfinden.
Also ich, als Nicht-Georgier fühle ich mich frei zu sagen, der gesamte Kaukasus. Ne? Damals gab es die Grenze nicht. Auch Armenien, auch Aserbaidschan, auch Iran auch haben absolut Berechtigung. Ich meine, der Kaukasus ist ja eine faszinierende Gegend. Das ist ja nicht nur DNA-Pool für die Weinkultur, sondern auch für Baumsorten, für ganz viele Gemüse. Es ist eine spannende Gegend. Und ja, diese Sortenvielfalt, das ist ein faszinierendes Thema.
Wollen wir ein bisschen über die Sorten reden? Welche Sorten für dich, vielleicht kannst du bei Weißem anfangen, welche Sorten haben für dich das größte Potenzial und warum?
Wir haben hier viele noch nicht entdeckt. Vielleicht kommt das Beste auch noch erst. Aber würde ich sagen, wenn wir jetzt mal von Ostgeorgien anfangen. Cazzitelli, die Hauptrebsorte, sehr offen, sehr, sehr simpel, profan, aber jede Rebsorte, die ich mit 15 Tonnen anbaue, wird sich nicht so ausdrücken. Aber sehr interessante, komplexe Rebsorte, sehr tanninstark. Godmother des Query, des Skin Contact Wines durch die Tanninstruktur. Ich finde super spannend in Cachete Chisi. Mhm. Nicht nur schön als Name, leichter auszusprechen, aber sehr interessante, feine, florale, gelbfruchtige Ausdrücke. Auch massive Tanninstruktur, da muss man aufpassen, aber das macht sie auch fantastisch als Skin-Kontaktwein, aber auch als klassische Rebsorte. In Cachete, man muss ja sagen, ist eine sehr warme Region, ist nicht unbedingt die typische Weißweinregion. Dann Kartli, ja klar, da bin ich nicht sehr objektiv. Guruli Mutswane, ich meine, ist eine meiner Lieblingsrebsorten, sehr elegant, floral, frische Rebsorte mit viel Alterungspotenzial auch, ganz toll. Chinuri, sehr spannende Rebsorte, sehr leichtfüßig, auch leicht im Alkohol, was ja natürlich dem westlichen Profil gerade so entspricht. 11%, florale Weine, birnig. Wenn ich nach Westgeorgien gehe, frisches Klima, sehr spannende Weißweinregion, tolle Kalkböden, Zolikauri, Krachuna, fantastische Weißweinsorten, wo man sehr mineralische, elegante Weine produzieren kann. Also das ist so im Weißweinbereich, würde ich sagen, bis heute, was wir bisher so entdeckt haben. Mal schauen.
Und Rot, du hast jetzt eben Sabaravi natürlich schon genannt, so die Flaggschiff-Rebsorte Georgiens. Mhm. Was noch?
Ja, also im Rotwein, wir haben jetzt so eine schöne Palette von Weißwein wieder belebt. Im Rotwein ist es noch ein bisschen mehr, da haben wir noch viel Arbeit. Sabaravi ist allerdings ja sehr, sehr dominant, immer 70%, 80% locker. In Cajeti entdecken wir gerade was Neues, können wir noch nicht so drüber reden. Kartli, Schafcapito. Ja, mein Liebling auch natürlich. Taf Quevri, sehr spannende, komplizierte, uralte Rebsorte. Kein Hermaphrodit, macht es sehr, sagen wir mal, herausfordernd. Mhm. Man muss immer eine andere daneben pflanzen, um eine Fäkundation zu haben. Ja, genau. Ja. Ich finde es persönlich spannend, findet man noch nicht so viel. Zelchavi in Westgeorgien, in Raja, Alexandruli, Mujirituli, super spannend. Leider vornehmlich als restsüße Weine unter dem Namen Juanchkora. Kann man tolle, trockene Weine machen. Und dann Ojalechi, super spannend, aus Samagrelo, aus Westgeorgien. Sehr spätreifend, sehr spannend, sehr ledrig, zedernartig. Also das ist ein ganz spannendes Thema. Otsranuri Sapere, auch spannend. Auch wenige, die sind bis heute, glaube ich, richtig annehmen, den Wein, und verstehen. Also wir haben noch viel, viel. Wir sind heute, sagen wir mal, nach 20 Jahren, ja, sind wir vielleicht bei 20% angekommen, und dann schauen wir mal, was so kommt, ja.
Wo will denn Georgien hin? Also Massenmarkt ja wahrscheinlich nicht mehr, obwohl ihr wahrscheinlich auch noch Massenkunden habt, ne, im weiteren Osten.
Ja, wir haben 50.000 Hektar und ich glaube, wir kommen auch so eine Saturierungsgrenze momentan. Wir haben natürlich, sagen wir mal, die Menge ist dominiert. Wir haben eine Landschaft von extrem vielen, sehr, sehr kleinen Weingütern. 1 Hektar, 2 Hektar, 5 Hektar. Dann haben wir einige wenige sehr große bis 1000 Hektar, wo man natürlich schon über Menge redet. Wir haben auch eine Großkellerei mit 3 Millionen Flaschen neben Chateau Mouchani, Georgian Wine and Spirits. Mhm. Das sind natürlich alles, sagen wir mal, die großen Betriebe. Das sind die Betriebe, die unsere Kernmärkte, die alten gewachsenen, also in der Sowjetzeit gewachsenen Kernmärkte bedienen, denen wir uns auch nicht entziehen können. Das muss man sagen. Ne? Also alle Länder, die Sowjetunion liegen. Das ist Mouchani, bis 100 Hektar ist eine totale Mitte dazwischen, im Super-Premium-Bereich. Persönlich denke ich mir, dass Georgien viel mehr im Premium-Bereich sich beheimaten sollte. Aber das dauert halt auch ein bisschen, weil erstmal muss man ja allgemein die Leute an Georgien interessieren. Wir haben jetzt nach langen Jahren, auch in Deutschland, wenn wir Deutschland nehmen, wächst ja jetzt gerade erst die Wahrnehmung nach 10 Jahren Kommunikationsarbeit über Georgien. Dass es das überhaupt gibt. Und nur bei einer, sagen wir mal, wachsenden Nachfrage entscheiden sich auch die Importeure, sich dem Thema anzunehmen.
Ja, wir müssen auch kurz, möchte ich das aber wirklich halten, über Weinstile sprechen. Also gerade in den ersten Jahren, in denen sich Georgien ja auf dem internationalen Markt präsentiert hat, da wurde der Anbau in der Tonamphore, dem Quevri, ja sehr stark rausgestellt. Diese Quevris habe ich auch selber gesehen. Georgien sind im Boden eingelassen und werden genutzt, um Weine mit längeren Maischestandzeiten zu machen. Erklär mal grob, wie das geht.
Gut, also ja, das tolle, spannende Thema, georgische traditionelles Weinmachen. Für mich als Weinmacher, ich liebe beide Stile. Ich liebe die Vielfalt. Wir haben die sehr handwerklich hergestellten alten Tonamphoren, die auch neu natürlich noch gemacht werden.
Und ziemlich groß sind.
Die bis zu 2000 Liter, manche sogar 2500 Liter. Das ist schon eine große Nummer. Größer ist schwer herzustellen in Georgien. Das sind alles noch Handwerker in ländlichen Regionen, wo der Lehm ist, mit holzbefeuerten Ziegelöfen. Das ist also sehr Manufakturarbeit, kein Modernismus. Und dann die Idee ist halt schon, na klar, die Geothermik zu nutzen und somit die Amphoren, anders als in Portugal oder woanders, im Boden einzulassen, um von der Geothermik zu profitieren. Am besten in ventilierten Gegenden, draußen oder, sagen wir mal, der Grundetage, wo es sich ventilieren kann. Und dann befüllen wir die Amphoren. Jetzt mal speziell ist natürlich der große Unterschied im Weißweinbereich mit den Trauben 100% oder sogar mit den Rappen 100%. Es kommt auf die Gegend an, aufs Klima an. Kerne, und alles drum und dran, alles rein, Leute, wie ein Rotwein, wie eine klassische Maische-Vinifizierung im Rotweinbereich. Und dann, das ist natürlich sehr spezifisch, sagen wir nach 2-3 Wochen ist das Ganze vergoren. Und dann verschließen wir hermetisch, füllen wir die Queries auf, schließen sie hermetisch ab mit so einem, sagen wir mal, Lehmring, also Lehmwurst, und dann kommen da Steinplatten, Schieferplatten oder heutzutage eher Glasplatten drauf. Mhm. Ja, und dann warten wir mal so zwischen 3 Monaten und 6 Monaten ab, je nach Region. Wenn man jetzt nach Westgeorgien kommt, da wird es komplexer, weil es frischer ist. Frischer, weniger phenolische Reife, weniger Maischestandzeit, weil etwas Grünes zu mazerieren, gibt es keine Blumenwiese. Und ja, aber bis ja, in unserem Falle die Roten bis zu 5 Monaten, die Weißen 6 Monate. Mhm. Und das ist natürlich ein spannendes Thema. Im März machen wir die auf. Wenn ich jetzt zurückkomme Ende März, machen wir die Queries 2024 auf. Was sehr wichtig ist, es machen ja mittlerweile viele Leute Skin-Kontaktweine, auch in Deutschland, aber die meisten ziehen es nicht durch, weil nach mehreren Monaten erst baut sich das CO2 ab, das sich während der Gärung bildet, was die Maische oben schwimmen lässt. Und dann baut es sich ab und es sinkt ab. Und die ganzen Polyphenole, Proteine in der Maische sind wie, also wie eine Schönung, wie ein Eiweiß, sagen wir so. Da, alles sinkt ab und die hinterlässt einen kristallklaren, stabilen Wein. Und darum ist es fantastisch, auch Natural Wine damit zu machen. Das ziehen wir ab und lassen es dann nochmal dekantieren natürlich. Und können im Grunde, auch wenn man möchte, wer es kann, schwefelfrei Weine abzufüllen, die halt keine Schönung mehr bedürfen, keine Filtration. Das ist ein spannendes Thema.
Aber ja. Was bringt denn das Quivri da rein? Also eine Bewegung, ne? Wahrscheinlich, ja, in den Most, oder?
Ja, also je länger ich in Georgien bin, das Thema ist sehr spannend. Es ist die Form. Es ist vielleicht nicht unbedingt das Wichtigste, ob es aus Lehm gemacht ist oder aus Beton oder whatever. Ja. Also es gibt ja auch Betoneier und alles vom Nombleau. Die Form, der Vortex-Effekt durch die Form gibt einen permanenten Kreislauf, eine Suspension der Schwebstoffe, der Hefen, der Manoproteine, die halt in Kombination mit dem Sauerstoff, der auch von außen kommt, in Kombination mit den Häuten schon eine Polymerisierung der Struktur, der Molekülstruktur der Weine. Die Weine entwickeln sich. Das ist ja das eine enorme Aromavielfalt, die sich entwickelt. Das ist eine sehr spannende Form und die Form der Amphoren ist wichtig. Und es gibt auch verschiedene Formen. Es gibt breite, es gibt sehr schlanke. Das hat auch einen großen Einfluss auf die Stilistik der Weine.
Ja, und das erzeugt quasi so eine Art, also jetzt ganz vereinfacht gesprochen, einen Hefewirbel, den ich sonst in einem Barrique nur mit Batonnage,
ja, genau,
im Grunde künstlich, ja, herstelle. Und der ist da in der natürlichen, weil dieses Quivri so verjüngt ist, ja, ist da so ein natürliches, so ein Zyklus, wo,
genau,
das immer in Bewegung schwebt.
So. Ein persönlicher, dieser Vortex nennt sich das, ja. Die Molekülen sinken an den Rändern der Amphora ab. Dadurch ist die Amphore sich verjüngt nach unten hin, beschleunigen sie sich und schlagen unten auf und in der Mitte werden sie wieder aufgewirbelt. Ne? So grob, ja, kann man sich das vorstellen.
Das heißt, also, die Abteilung, ja, Nerdwissen, die werden wir jetzt nicht noch
weiter vertiefen. Ja, genau, das ist jetzt das Thema.
Das Wichtige ist ja, wie schmeckt das? Und ja, da muss man sagen, deutlich anders natürlich als fruchtbetonte Weißweine. Ja. Sehr viel komplexer. Aber, und das finde ich, sollte man auch nochmal sagen, nur 3-4% der georgischen Weißweine werden überhaupt nur im Quivri ausgebaut. Ne?
Das ist nicht der
Goldstandard sozusagen.
Ja, also Quivri-Weine sind Manufakturweine. Da kann man keine Massenproduktion machen. Also die meisten Amphoren haben jetzt mal so eine Standardgröße im Weißweinbereich, sagen wir mal 900 bis 1000 Liter, 1500. Im Rotweinbereich mehr interessant, mit 1500, 2000 Liter zu arbeiten, um mehr Wärme zu erzeugen. Aber das ist immer noch eine extrem zeitintensive Arbeit. Wir haben nur den Zugriff von oben. Wir müssen reinklettern. Wir müssen von oben abstechen. Das ist extrem zeitintensiv. Ich denke, ja, die Weine müssen einen Wert haben. Das ist keine Massenproduktion. Also wir machen 15.000, 16.000 Flaschen. Manche mögen 40.000 machen, aber da sind wir immer noch weit weg von einer Massenproduktion. Und das ist auch gut so. Wir haben Alternativen. Skin-Kontakt kann man auch im Edelstahltank machen oder wie ever. Also da müssen wir auch, ja, das ist eine schwierige Unterscheidung zwischen Skin-Kontakt, Amber, Orange, Quivri-Wein, ne? Da kann man lange, lange drüber reden.
Ja, das machen wir jetzt mal nicht. Aber nehmen mal mit, Georgien ist kein reines Skin-Kontakt-Land, ja, sondern ein Weinland, wo schmackhafte Weine gibt, die nicht nur von der Schale geprägt sind.
Absolut. Und das ist sehr wichtig. Da kann ich auch ein bisschen provokativ sein. Klar, es war der Aufhänger, um Georgien wieder auf die Landschaft zu bringen, der internationalen Wein. Familie, Quivri, ist stolz drauf, wir lieben das, aber das ist eine Komponente der georgischen Kultur und Wir würden gerne mehr über die Rebsorten reden und auch über Terroir. Über Terroir redet man nicht viel bis heute, weil es halt nicht so ausgeprägt und das Wissen noch nicht so ausgeprägt ist. Aber
kann ja auch noch kommen.
In Chateau Mouchani ist es auch, das ist unsere Flagge, die wir versuchen nach vorn zu bringen, dass Georgien auch in der feinen Weinwelt beheimatet ist und viel Komplexität bildet.
Wir müssen unbedingt noch über die Kulinarik in Georgien sprechen. Für das tolle Klima, die Gastfreundschaft und dieses großartige Essen, da war die Georgien ja eben schon zu Sowjetzeiten berühmt. Du hast es eben auch schon gesagt, warum die da so gerne hingefahren sind, ja, da, weil es da richtig knallt auf dem Tisch. Es gibt ein georgisches Sprichwort, das sagt, der Gast kommt von Gott. Und so wirst du auch wirklich behandelt. Also das ist unglaublich, diese Gastfreundschaft. Wer selbst zu Hause georgisch kochen will, dem würde ich das fabelhafte Kochbuch von Tiko Tuskadadze empfehlen. Supra heißt es und im Untertitel ein Fest der georgischen Küche. Eine Supra oder Supra?
Supra.
Was ist es genau, Patrick?
Ja, eine Supra ist eine georgische Tafel. Georgische Küche ist ja in der Regel, also ist nicht,
ein
geteiltes Essen. Ja. Ne? Man stellt das Essen auf den Tisch und jeder kann sich davon bedienen, wie in China oder in Japan, in China vor allen Dingen. Ja, eine Supra kann einen ganzen Tag dauern, stundenlang. Es kann auch mehrere Liter Wein die Kehle runterfließen. Es kann Konflikte belegen. Es wird gesungen. Also es ist schon ein Fest. Es ist ein Fest der Sinne.
Und Trinksprüche gibt es natürlich auch.
Ja.
Und da gibt es halt Gerichte. Khachapuri, georgisches Käsebrot. Rinkali?
Rinkali, Mutswadi, Khichri Pomodori.
Was ist das?
Das ist der typische georgische Salat. Das ist Gurkensalat mit Tomaten und viel Walnuss, Walnusssoße.
Walnusscreme.
Es ist eine Riesenvielfalt. Also eine Supra dauert mehrere Stunden. Man muss auch, wenn man noch nie in Georgien war, natürlich auf dem Land viel mehr ausgeprägt jetzt als in der Stadt heute. Dann muss man schon, also am Anfang wird man sich sehr schwer vertun in der Essensorganisation, weil man zu viel isst am Beginn. Ja,
bloß
weil man
nicht unterschätzt, von dem Käsebrot zu viel essen.
Wie lange man dort sitzt. Ja. Die besten Sachen kommen am Schluss.
Richtig.
Also die ersten Male war ich schon voll, als die besten Sachen kamen. Also eine sehr, sehr große Vielfalt von gemüseartig, sehr leicht zu sehr, sehr intensiven, auch fettintensiven Sachen. Also es gibt eine fantastische Gerichte, klar.
Ja. Und fantastische Grundproduktqualität. Ja, selbst so einfache Sachen wie eine Gurke oder eine Tomate schmeckt in Georgien ja so unfassbar.
Ja, vor allen Dingen die Tomate, das war schon ein anderes Geschmackerlebnis. Natürlich viel Landproduktion, ist ein landwirtschaftliches Land. Georgische Tomaten sind süßlich, sind wunderschön, aromatisch. Das hat nichts mit der Gewächshausqualität zu tun, die wir hier mittlerweile gewohnt sind.
Also die georgische Küche, das wäre übrigens auch mein Tipp zur Annäherung an die Weine. Also geht mal in ein georgisches Restaurant und lasst euch einfach mal drauf ein. Wenn kein Restaurant in der Nähe ist, in den letzten Jahren sind Weine aus Georgien ja auch bei uns sehr viel besser erhältlich, kann man sich einfach auch mal was bestellen und dazu was kochen oder mal was ausprobieren. Also über das Essen an die Weine ranzukommen, glaube ich, hilft mehr, als jetzt die ganzen Namen auswendig zu lernen.
Auf jeden Fall. Das, glaube ich, gilt ja für jedes Land auf der Welt. Ne? Also Kultur ist Essen und Wein.
Ausblick nochmal. Politisch steht Georgien ja gerade ein bisschen am Scheideweg. Es geht um die Frage, ob das Land zu einem russischen de facto Protektorat von Putins Gnaden wird, also à la Belarus, oder ob es dann doch weiter Richtung EU geht. In Tiflis und anderen großen Städten gibt es da seit Monaten eigentlich Protestaktionen. Wohin das alles geht, ist gerade nicht so klar. Hast du schon einen Tipp, wohin das geht?
Ich denke mir manchmal über Deutschland das Gleiche. Ja, wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht. Es ist ganz klar, und das ist wichtig, dass vor allem die Junge, wir haben natürlich, wie wir es auch in Deutschland hatten, nach der Wende, eine sehr große Vielfalt der Orientierungen. Wir haben eine starke, junge Generation, die ganz klar entschieden ist. Und das ist auch der Weg Georgiens die letzten 20, 25 Jahre gewesen oder 40 Jahre, einen westlichen Lebensstil zu leben, nicht mehr einen sowjetischen Lebensstil zu leben. Und die junge Generation setzt sich dafür ein. Aber natürlich wissen wir noch nicht, man ist eher verstört. Man weiß nicht genau, was jetzt eigentlich passiert. Wichtig ist, dass die Leute sich dem widersetzen und klar den Wunsch äußern, man muss nicht Europa sein, aber man möchte westliche Lebensstile leben.
Und letzte Frage, was meinst du, wo steht das Weinland Georgien in 10 Jahren? wenn wir das fürs Politische, für die Gesellschaft noch nicht so genau
wissen. Ja, ich denke, wenn ich so sehe, die Tendenzen momentan, ich meine gut, die Weinwelt ist momentan ein bisschen in Verunsicherung, würde ich sagen. Wenn ich sehe, wie sehr sich die Weinwelt Georgiens die letzten 10 Jahre verändert und wieder auf die Landkarte der Weltweinfamilie gebracht hat, habe ich eigentlich sehr gut positive Einstellungen, wo Georgien in 10 Jahren sein wird, wenn wir weitermachen, als ja, anerkannte Wiege des Weins, auf das die Leute neugierig sind.
Ja, vielen Dank, lieber Patrick, für diesen Ausflug nach Georgien, ja, bei die letzte Flasche. Ich habe wieder richtig Lust bekommen auf diese tollen Weine.
Willkommen.
Danke. Wir haben zusammen deine letzte Flasche, eine der letzten 50 Flaschen Chef Capito Reserve getrunken, Reserve Royale, aus dem ersten Jahrgang, dem Eisbrecher-Jahrgang.
2015, genau.
Ja, und es steht einfach phänomenal gut im Glas. Vielen Dank auch dafür.
Vielen Dank, Clemens, für die Einladung.
Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt, genießt und habt einfach eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge.
Und willkommen in Georgien. Zum Wohle.
Gaumagios.
Gaumagios.
Gaumagios.